Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg, Wallis. Die Leute wollen mich nicht als alte Frau sehen, meint die Schauspielerin Lilo Pulver auf die Frage, warum sie nicht mehr in Filmen mitmacht. Sie ist unser Sonntagsgast. Weiter schauen wir in dieser Sendung auf das Fußballspiel vor Super League. Und das Wetter, morgen hat es viele Wochen, manchmal regnet es, zum Teil heftig. Besonders nass wird es im südlichen Wallis. Es gibt bis 17 Grad. Am Mikrofon Elisa Henni. Eben das Fußballspiel, das jetzt laufen, IB Sion, ist dran. Da steht es im Moment 2-0. Luzern Thun 0-0. GC Zürich noch ebenfalls 0-0. Und Servette Basel im Moment 1-1. Später schauen wir dann ins Stadion auf Bern. Und weitere kurze Meldungen. Als erste internationale Feuerwehrfest in Interlaken sind an diesen drei Tagen mehr als 25'000 Besucher gekommen, schreiben die Organisatoren. Besonders die grosse Waldbranddemonstration gestern habe gezogen. Mehr als 10'000 Leute seien die schauen. In Stechelberg im Berner Oberland ist gestern Nachmittag ein Basejumper ums Leben gekommen. Sein Schirm sei nicht aufgegangen, schreibt die Polizei. Und das Bellele im Berner Jura hat sich am Freitagabend in ihrer Reithalle einem Mann beim Unfall mit einem Ross so schwer verletzt, dass er in der Nacht darauf gestorben ist. Als Vreneli hat sie so scheuch und verliebt in die Augen vom Uli im Knecht geschaut. Als Piroschka ist sie lachend und fröhlich über die Leinwand getanzt. Und mit diesen beiden Filmen hat sie sich in der Schweiz und in Deutschland unsterblich gemacht, die Lilo Pulver. Das Berner Mädchen Liselotte Pulver war in den 1950er und 60er Jahren einer der ganz grossen Stars des deutschsprachigen Kinos. Der Januar ist sie in der Sendung Swiss Award vom Schweizer Fernsehen für ihr Lebenswerk geehrt worden. Lila Pulver wird 83. Sie mache unterdessen nur noch etwas aufs Mal und nur noch wenig pro Tag. Der Matthias Baumer hat sie am Kaffeetisch ihrer Altersresidenz Bern gefragt, ob sie das wenig machen als Privileg vom Alter geniesse.
Ja, ich war noch nie sehr schnell gewesen, also, und man wird wirklich im Alter immer langsamer. Danach bin ich auch noch Berner. Und also, ich kann schon sagen, dass das ziemlich typisch ist für mich.
Also zu langsam sein oder halt einfach auch nur etwas machen oder was?
Ja, einfach bis es dann fertig ist, bis man etwas anfängt und bis es fertig ist, bis man sich entschließt. Das ist, ja, die Entscheidungen zu treffen, das geht immer so lang bei mir. Und da habe ich schon manche Produzenten zur Verzweiflung gebracht, weil ich ja immer gesagt habe, ja, ich muss neu überlegen. Und nachher ist dann noch etwas anderes dazwischen gekommen. Und ich dachte, ja, soll ich nicht lieber das andere machen? Und dann hin und her.
Hat euch das geholfen, im Laufe eurer Karriere zu sagen, gut, ich habe mich quasi für den richtigen Weg entschieden und das Richtige gemacht in der Mehrheit? Oder ist das Überlegen und das Zögern dann vielleicht schon fast ein bisschen schwierig geworden, dass das ihr eine gewisse Chance verpasst?
Das hat grosse Schwierigkeiten gegeben, weil das eben doch falsche Entscheidungen waren. Und ich habe zwei oder drei Sachen, die grosse Projekte verloren dadurch, dass ich eben voreilig etwas vorher abgeschossen habe, zum Beispiel eben den El Cid. Und ich habe vorher schon Gustav Adolphe Page abgeschossen gehabt. Jetzt habe ich gedacht, ja, das verschiebt man einfach oder ich mache beides gleichzeitig. Und so ist es ein paar Mal ist mir so gegangen, dass ich dann die guten Sachen nicht machen konnte.
Wenn ihr jetzt von dem El Cid redet, das war eine Rolle, die euch wie Türen zu Hollywood hätte aufgetan oder können auftun. Ja. Das hat ihr wie verpasst durch das, halt jetzt wieder sagen, durch eine Unaufmerksamkeit. Reut euch das? Oder im Nachhinein könnt ihr sagen, ja, wenn ich es so überschaue, ist es gleich gut gewesen.
Nein, das ärgert mich heute noch. Ich habe immer noch überlegt, wie hätte ich aussteigen aus dem Pasch und den einfach verschieben. Ich hätte einfach so zu dem Produzenten gehen und sagen, hört mich raus, die machen mich den nächsten Film vergeben.
Sophia Loren hat ja diese Rollen bekommen, habe ich gelesen. Nachher.
Ja.
Da ist man ja gerade ein bisschen eifersüchtig auf die. Jetzt weiss man, die hätte die Rollen bekommen. Ich hätte ja das können sein, wenn man den Film sieht.
Also
sie hätte es vorher schon selber machen.
Und sie aus irgendeinem Grund hätte sie wahrscheinlich nicht können und so. Nachher haben sie jemanden gesucht, der schnell können einspringen konnte. Das sind die Glücksfälle, die es da gibt in einer Karriere, wo man einspringen muss für jemanden. Und dann nachher ist man drin einfach.
Was waren eure Glücksfälle, Frau Pulver?
Ja, also ein Glücksfall war, wie soll ich jetzt sagen, ich bin überall einfach vorsprechen. Und nachher haben die im Schauspielhaus Zürich, also zuerst in Bern und nachher in Luzern und nachher in Zürich vorsprechen. Und nachher haben die aber gerade der Knabe Wagenlenker und Euphorion gesucht für eine Faust-2, das war eine Bubenrolle. Und ich war dann noch so dünn, ich habe ausgesehen wie ein Bub, den haben sie mich gerade genommen. Und nachher ist zum Beispiel die Piroschka, die habe ich während mehreren Monaten abgesagt. Ich sagte, das kann man nicht. Man kann nicht eine Rolle mit einem Akzent ein ganzes Stück durch aushalten. Und nachher haben die aber nicht nachgegeben, sie sind einfach zu mir, hey, der Produzent und meine Agentin. Und die haben den Vertrag mitgenommen. Und nachher, ich war todmüde, ich habe dann einen anderen Film noch gemacht. Und nachher habe ich gedacht, ja, jetzt trinke ich einen Cognac und tue mir Mut antrinken. Und nachher habe ich aber einfach unterschrieben.
Der Film, ich denke oft an Piroschka, das war 1955 wieder Durchbruch gewesen, offenbar ja, für euch auch, vor allem in Deutschland.
Ja, genau. Und es hätte gut können sein, dass einfach der Kurt Hoffmann, der Regisseur, der hat ihm gesagt, ja, sonst hätte ich Brigitte Bardot genommen. Und,
die hat ja gar nicht Deutsch können, oder?
Ja, das weiß nicht, aber das ist oder eine andere hat er genommen. Und das hat mich dann also so wahnsinnig geärgert, dass, ja, wenn der hintendrin etwas so ein Erfolg wird.
Ihr redet ja vor allem in Deutschland im Film, im Kinofilm, in den Nachkriegsjahren sehr grossen Erfolg gehabt. Wie war das gewesen, als Berner Mädchen auf das Deutschland gehen? Oder seid in das Nachkriegsmünchen gekommen, am Anfang habe ich gelesen, in eine wahrscheinlich ganz andere Welt, gleich halt auch, wie das da in der Schweiz war zu dieser Zeit. Und dann dort in diesen munteren, heiteren Rollen vornehmlich für das Gemüt gespielt hat, für die Leute, die es vielleicht sehr ungleich schwerer hatten im Krieg, wie wir hier in der Schweiz. Wie war das für euch, als Berner an so einem Ort herzukommen und da die und quasi auch gute Laune in die Stube zu bringen?
Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich habe ja am Theater auch immer Komödie gespielt und eben auch sehr viele Hosenrollen.
Das müsst ihr noch schnell erklären. Was ist eine Hosenrolle?
Eine Hosenrolle ist ein Mädchen, das ein Buch spielt. Ich kann euch die jetzt gerade einmal aufzählen. Also meine erste Hosenrolle war ein Rumpelstilzchen in der Schule. Und nachher, der Zauberlehrling, den habe ich mir an der Schauspielschule lehren und vortragen. Und nachher eben ist der Euphorien und Knabe Wagenlenker, das ist auch für mich am Theater eine Art ein Durchbruch gsi, wo sie mich ja nachher engagiert haben und ich habe dort eine Haufen Rollen gespielt und habe nicht zuerst in die Provinz müssen, sondern die habe dann gerade mit den allen diesen berühmten Schauspielern am Schauspielhaus können grosse Rollen spielen.
Das ist ja eigentlich ein lustiges Wort, die Hosenrollen. Wenn ihr als Frau anders hättet ausgesehen, hättet ihr einfach nicht in die Hosen passt. Das ist ja irgendwie das Äußerliche, das beim Film eine grosse Rolle spielt. Das war auch ein bisschen matchentscheidend. Ohne Glücksfall, dass ihr so ausgesehen habt, wie ihr dann habt ausgesehen.
Ich habe so ausgesehen, einfach wirklich wie ein Bub. Und nachher habe ich in den Filmen habe ich nachher auch zum Beispiel gerade am Anfang Fritz und Friederike gespielt. Das ist ein Mädchen, das sich selber spielt und nachher noch der Bruder. Und das wird aus dem Spessart, das war ja eine Hosenrolle. Und Gustav Adolfs Page, das war ohne Hosenrolle mit dem Kurt Jürgens. So, jetzt wisst ihr so ungefähr.
Ungefähr, ja, jetzt müssen wir einfach bei einem kleinen Teil. Natürlich, jetzt hat er am Schluss hat dann jemand gesagt, der Kurt Jürgens, das war einer von euren Filmpartnern, einer von vielen, die es gegeben hat. Er hat eigentlich immer verliebt in die Darsteller, in die Schönen, die in diesen Filmen. Das war auch noch streng, wenn man da aus junges, attraktives Mädchen kommt auf so die Filmsätze und dann verliert man sich immer die Hauptdarsteller.
Ja, das ist normal, da hat man Liebesszenen und dann ist man natürlich gesotten und braten mit denen zusammen, wo nach der Einschuss geht man essen oder so und dann die hat zum Teil eben unwahrscheinlich gut ausgesehen. Und also gerade Kurt Jürgens und das sind noch ein paar andere sehr hübsche Männer gsi.
Das hat schon im Beruf drin, nur mit den schönen Männern zu tun gehabt.
Ja. Oder dann nachher hat man einfach identifiziert mit der Rolle, die sie gespielt haben. Wenn der eine Professor hat gespielt, dann hat man sich den Professor verliebt. Oder wenn es ein Reiter war, Reiter. Und dann waren immer so fabelhafte Männer gsi mit Erfolg und gut aussehend, lustig. Und dann haben sie eben einen neuen Schutz genommen vom Regisseur. Und das ist fast normal gsi in diesem Alter, so mit 20.
Einen hat er ja dann geheiratet später.
Ja, eben, der Helmut Schmidt. Der ist im Gustav Adolfs Page, ist der Gegner gsi vom Kurt Jürgens, also vom Gustav Adolf. Und da hatte ich eine Szene gehabt, eben mit dem Kurt Jürgens und mit meinem Mann, mit dem Helmut Schmidt, wo sie sich fast duelliert haben und ich bin dort dazwischen gesprungen. Und da ist mir wahnsinnig auf den Fuß geschalpert, das weiß ich noch, hat mir irrsinnig getan. Und es war aber, ich glaube, die letzten drei Tage und dann sind wir zusammen essen in Wien zum Heurigen. Ja, und nachher ist natürlich jetzt
wenn ich noch sehe, das erzählen Frau Pulver wieder von diesen Männern erzählt, die dort in den Filmsetten so waren, dann habe ich so das Gefühl, es sind so Bilder, die bei euch wieder ablaufen. Man sieht nach fast wie die Zeit zurückgehen in die 50er, 60er Jahre. Ist das noch wahnsinnig lebendig bei euch auch, dass ihr wie das gestern war, die Situationen seht, wie ihr dort gearbeitet habt, die Filme gemacht habt, die Romanzen gelebt habt, enttäuscht seid worden, nach wieder verliebt habt?
Ja, ja, das ist, wenn ich so einen Film wieder sehe, dann weiss ich ganz genau, was da hinter den Kulissen los war. Und das kommt alles wieder auf und es war einfach eine fabelhafte Zeit, wo man einfach nur das im Kopf hatte.
Von der Figur erzählt, von eurer, die euch quasi zu dieser Hosenrolle geführt hat, die nachher wieder Einstieg war, wo euch dann an diese Filmsette und zu dem gemacht hat, wo ihr auch seid, zu einer Grösse, zu einem Star in dieser Filmbranche, Frau Pulver. Es gibt ja Leute, die altern wie nicht, auch wenn sie älter werden. Und für mich gehört ihr so ein bisschen, jetzt ohne wollen, zu schmeicheln, dazu. Euch sehen wir immer an, dass ihr Lieselotte, Lilo Pulver seid. Wie macht man das? Das Konservieren euch immer durch? Euch klingt jetzt das?
Ja, das ist einfach eine Typfrage. Meine Mama war so, die hat auch immer gelacht und dass sie einfach immer munter war und einfach auch so eine Rufennase hatte und lebhaft und alles hat mitgemacht. Viel habe ich einfach meine Mama nachher gemacht.
Die war ja Sängerin, glaube ich, oder
sie
Künstlerin.
Sängerin, eigentlich war sie Buchhändlerin. Durch sie bin ich eigentlich auch dazu kommen, ans Theater zu denken. Und sie hat das so wollen, dass ich zum Theater gehe. Und nachher durch eine Freundin von ihr habe ich eben die Möglichkeit gehabt, in Zürich vorzusprechen. Weil dort hat man nicht einfach vorsprechen können. Da musste man schon fast müssen Beziehungen haben. Und da war eben der Oskar Melterin, der Kurt Hirschfelder, Leonard Stecker. Und die haben dann, also eben beim Vorsprechen, das entscheidende Wort gesagt.
Das wäre?
Kommen Sie ins Büro hinauf, wir haben eine Rolle für Sie.
Und nachher seid ihr da.
Zwei Rollen
Träbeln, für Sie. Die zwei Rollen abholen. Und ja. Wie hat sich das angefühlt? Dann ist man da irgendwie so einfach stolz gewesen oder so ein
bisschen? Ja, ich habe mit dem gerechnet. Ja.
Ah, das klingt jetzt noch selbstbewusst. Aber das ist man ja auch als Schauspielerin,
ja,
oder?
Ich bin sicher gewesen, dass das Erfolg hat. Nach diesen, vom Faust 2, nach diesen zwei Rollen, da ist nachher sofort ein Lope de Vega gekommen, die Laune der Donia Melissa vom Regie Leonard Steckel. Und nachher ist sie in eine kleine Stadt gekommen, von Thornton Wilder. Das war gerade eine riesige Hauptrolle gewesen. Und dann habe ich nur eine Hauptrolle gespielt. Als Anfänger.
Eben, und dann seid ihr das geworden, was ihr bis jetzt seid. Ihr seid eine grosse Schauspielerin im deutschen Kino in den 50er, 60er Jahren. Ist es ein bisschen ruhiger geworden später, hat er ein bisschen weniger gearbeitet als in dieser grossen Zeit. Ihr seid in den Gotthelf-Filmen mit einem Schweizer Publikum quasi eingerichtet worden, dass ihr eine Art, ein Nationalheiligtum seid. Das hat jemand in der Laudatio gesagt, wo ihr einen Preis hat über das Nationalheiligtum. Das ist, glaube ich, der Kurt Eschbacher.
Ja, ja, genau.
Das ist noch schön. Ihr habt sogar einen Eintrag im historischen Lexikon von der Schweiz. Dort gibt es etwas, Lieselotte Pulver, und nachher kommen ein paar Zeilen über euch. Da ist man schon, wie soll man sagen, da ist man mehr als einfach nur eine Person. Man ist ein Teil vom kulturellen Leben von dieser Schweiz, die die Schweiz ausmacht. Ist euch das bewusst?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das natürlich, es hat mir gefallen, als ich das gehört habe. Aber in Wirklichkeit merke ich da nicht viel davon.
Ja, aber es gibt ja nichts höher als ein Nationalheiligtum zu sein.
Ja, das ist einfach so ein Kompliment, das ist so ein Spruch, der einem gut tut. Aber es gibt ja keine Verpflichtungen als Nationalheiligtum.
Nein, natürlich nicht. Aber es heisst natürlich, dass man für ganz viele Leute jemand ist, der einem etwas bedeutet. Auch Leute, die ihr nicht kennt, oder? Weil sie einfach euch auf der Leinwand gesehen haben und wissen, oh, die Pulver, das ist noch lässig.
Also wie gesagt, das ist mir einfach nicht bewusst. Mhm. Wenn ich zum Beispiel am Theater wäre und würde spielen und probieren, dann nachher würde ich das für euch eher realisieren, aber so nicht.
Das klingt sehr bescheiden für jemanden, der ein Bundesverdienstkreuz hat, wo in Berlin auf dieser Strasse, wo es all die Sterne gibt im Boden innen von diesen Filmen und was nicht. Weiss der Teufel was für Stars, der hat 6 Bambis bekommen, weiss nicht
vier,
was, oder 4, 6 habe ich gelesen, 4, also ja. Nehmen wir die 2 noch weg, das ist ja gleich, 4 Bambis und sonst noch Auszeichnungen.
Ja, das ist noch eine kleine Bios.
Das erzählen wir jetzt nicht, in dem Fall. Es gibt ja immer wieder so Zeichen gegeben, wo euch die Leute oder Fernsehgesellschaften oder das deutsche Kino oder wer auch immer gesagt hat, Liselotte Pulver, ihr seid jemand. Also jetzt tut doch nicht so bescheid, das möchte man euch fast vorwerfen, oder?
Ja, ich denke wirklich nicht darüber nach. Mhm. Ich habe ja hier mit dem nichts zu tun, wenn ich hier wohne. Dann habe ich so meinen Rhythmus und am Morgen bin ich im Zimmer und mache Ordnung oder schreibe und am Nachmittag kann ich spazieren, einen Kaffee trinken oder ich gehe, manchmal gehe ich auch fort in die Stadt, gehe einkaufen und so. Und das ist,
aber der Schauspieler giert ja auch ein bisschen nach Applaus, nach Anerkennung, sonst ist mich der Beruf, den er sich irgendwie aussetzt, du exponiert ja nicht, oder? Und das ist letztlich das Resultat von der Anerkennung, von dem, was man macht, dass man zum Beispiel einen Preis für das Lebenswerk bekommt. Habt ihr das nicht so gehabt? Ist euch das Arbeiten wichtig gewesen, Filme zu machen und weniger quasi den Applaus vom Publikum zu bekommen?
Nein, das ist auch nicht natürlich schon genossen.
Ah,
als ich bin rausgekommen und dann in diesem riesen die Riesenhalle da hat applaudiert und gelacht hat, wenn ich etwas gesagt habe, wow, das habe ich schon genossen, das ist klar. Aber nachher stellt man wieder ab, wenn man nachher wenn man heimgeht, ist das vorbei und dann ist man auch müde, oder?
Der hat das Lachen, hat er jetzt gerade und Frau Puffer, das ist auch so ein Markenzeichen von euch, euer Lachen. Wie wichtig ist das gewesen für die Karriere, dass ihr also laut und fröhlich gelacht habt und mit dem irgendwie auch die Leute auch berührt habt und um euch gerne hat bekommen, weil ihr so eine Art gehabt habt, mit dem Lachen.
Ich bin mir nicht bewusst, dass ich anders lache als andere Leute. Es ist auch dafür ein bisschen länger und ein bisschen schneller.
Ein bisschen lauter.
Aber ich mache das nicht extra. Also ich habe das auch nicht benutzt für irgendetwas. Wobei ich muss sagen, dass ich natürlich, wenn ich eine Verlegenheit bekomme, dann kann ich einfach anfangen lachen. Das ist ein guter Ausweg.
In den letzten Jahren ist es ja ruhiger geworden um euch. Ihr habt nicht mehr so viel gemacht. So die Hauptschaffenszeit die ist vorbei, Frau Pulver. Es gibt Schweizer Schauspielerinnen, wie es Stefanie Glaser war oder Anne-Marie Blanc, die im höheren Alter noch mal vor die Kamera gestanden sind und Rollen gespielt haben. Zum Beispiel der Herbstzeitlos ist so ein Film, wo alte Damen tragen. Die machen das nicht. Warum nicht?
Ich glaube, ich weiss nicht, ob ich das noch könnte. Das ist eine unheimliche Anstrengung. Ich weiss nicht, ob ich jetzt von morgen um 9 Uhr bis am Abend um 7 Uhr vor der Kamera stehen könnte. Ich könnte schon, aber wie sehe ich aus? Ich glaube, die Leute wollen mich nicht als alte Frau sehen. Wenn ich eine Szene spiele, wo ich Glück spiele, und dann kommt da ein altes Gesicht, wo irgendwie keinen richtigen Ausdruck hat und ich sehe, und ich gehe in die Vorführung und sehe das, was ich jetzt da gespielt habe. Und dann sehe ich, wie das Gesicht, wo einfach nicht ich bin, das bin ich. Und ich stehe da nicht dahinter.
Ja. Also seid ihr selber wie noch ein bisschen dort gefangen, immer durch, in der Zeit, wo ihr die meisten von euren Filmen gemacht habt?
Ja, das ist ein Film lebt vom Bild und von der Optik. Und wenn das nachher nicht mehr in Ordnung ist für mich, dann kann ich auch nicht spielen. Es wäre einfach nicht gut, ich könnte nicht dahinter stehen. Es würde mir nicht gefallen, mich so zu sehen.
Ich möchte einen Bogen machen nochmal zu Bern. Seid ihr noch unterwegs zu Bern? Geht ihr jemanden hier halt ins Quartier und schaut, was noch gleich ist, wie dann, wo ihr seid klein gewesen, geht ihr mal in die Stadt an, laufen dort loben und sagen, aha, mal, löb schon, feist der Gang noch schön.
Oh, das natürlich mache ich das. Wenn ich einkaufe, dann gehe ich loben auf und ab. Und zum Teil sind noch die alten Geschäfte da und meine Ecken, wo ich ein Rendezvous hatte, der Röbecke.
Ah, das ist schon bei euch, ist das der Ecke gewesen?
Ja, der Röbecke, das Rohr einfach.
Das Rohr?
Ja.
Also die Loben?
Die Loben, ja, bis zum zum Käfigturm.
Ja, und dort hat man sich auch mit dem Schulschatz getroffen.
Ja, ja. Wir konnten bis zum Zeitglocken gehen, aber dort war es weniger groß. Es ist einfach zwischen dem Käfigturm und dem Ölbeck hat sich das abgespielt.
Das ist ja heute noch ein bisschen so. Das ist ja noch spannend, weil sich eigentlich gar nicht so viel verändert, ausser die Fassaden, oder?
Ja, und dann hat das Marzilli natürlich, da bin ich zu lange nicht mehr. Das hat sich auch sehr verändert, das Aarebad. Dort ist man natürlich über einen Mittag von der Schule ist man dort essen und baden und hat dann seine Buben da getroffen. Und,
ich sehe euch wieder so verschmitzt lachen. Es laufen geht wieder Bilder ab.
Ja, ich habe das Gefühl. Und nachher die Aren rauf zu den Stegen und nachher zusammen runtergeschwommen und jetzt ins Aarebad sitzen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht.
Seid ihr eine gute Schwimmerin?
Also ja, ja, schon gut geschwommen. Putz. Also ich bin auch von den Sprungbrettern runter. Vom 5-Meter-Köpfchen runter. Und einer ist in Spanien sogar vom 10-Meter-Kopf. Das habe ich nachher nicht mehr gemacht. Das ist wahnsinnig, was das für einen Schlag gibt.
Würdet ihr gerne noch einmal in die Aare baden?
Ja, ich würde schon, noch gerne mal gehen.
Wir haben jetzt vor allem über Sachen geredet, Frau Pulver, die waren. Über die Filme, über die Männer, über das Aarebad. Auch wenn man 80 war, gibt es ja noch ein Leben, das vor ihm steht. Was denkt ihr, was hat das Leben noch für euch parat?
Ja, für jemanden kennen, der mir gefällt. Das weiss man nie.
Das weiss man nie, ne?
Nein, das wäre natürlich schon noch schön. Weil immer allein, das ist manchmal nicht so lustig. Aber ich bin jetzt daran gewöhnt. Und es ist eben so, dass wenn man lange allein ist, hat man nachher Schwierigkeiten, mit jemandem zusammenzuhaben. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch könnte.
Weil man dann so wie eigen wird oder Eigenheiten entwickelt, die man von jemandem fast nicht wie will, zumuten. Oder weil man so ein bisschen skeptisch und vorsichtig wird. Oder weil man jemand 30 Jahre lang an seiner Seite hatte, Kind hatte, mit dem ja, eine grosse Geschichte eigentlich gelebt hat.
Ja, es ist ein Tagesrhythmus, würde ich dann ganz anders. Also man müsste mich dann vollkommen umstellen. Und, aber dann, wenn man jemanden gerne hat, dann macht man das natürlich.
Sie müssen einfach einen Mann haben, der euch folgt.
Nein, ja, ich bin nicht der Typ, der so einen Mann braucht. Ich habe lieber einen, der weiss, was los ist.
Sagt Lilo Pulver im Gespräch mit Matthias Baumer in der Cafeteria von dieser Seniorenresidenz in Bern, wo sie eine Wohnung hat. Sie hat übrigens das Patronat vom Theaterstück «Der Regenmacher». Das wird noch bis Anfang Juni im Kulturhof Schloss Könitz gespielt. In diesem Stück ist Lilo Pulver selber in den 1960er Jahren gegen 120 Mal als Lisi auf der Theaterbühne gestanden. Fußballspiel sind fertig. IB Sion ist fertig und wir haben schon eine Leitung ins Stadion zum Marc André.
Ja, IB gewinnt hier nach 93 Minuten gegen FC Sion mit 3-0. Ganz eine klare, ganz eine deutliche Angelegenheit ist das hier für 18.400 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stade de Suisse. Das 1-0 vom Alexander Farnerud in der 31. Minute, dann das 2-0 in der zweiten Halbzeit vom Raul Bobadilla in der 61. Minute und das 3-0 dann in der Nachspielzeit in der 91. Minute vom jungen Michael Frey, der erst zum zweiten Mal für Nazi Die A-Mannschaft von IB ist zum Einsatz gekommen und der 18-Jährige hat die Chance gepackt, ist in 87. Minute eingewechselt worden und der 91. hat er eben das 3-0 geschossen. Es war ein ungefährdeter Sieg vom BSC Young Boys, der FC Sio, der ja bekanntlich in die Barrage muss, weil 36 Punkte abgezogen worden sind. Der FC Sio ist im ganzen Match nur gerade zweimal vor das Goal gekommen, einigermaßen gefährlich gewesen. Sonst ist die Offensive von den Walliser hier am heutigen Nachmittag inexistent gewesen. Also, diskussionslosen und klaren Sieg für die Berner Young Boys mit 3-0 gegen FC Sion und dank dem Sieg bleiben die Berner Young Boys auf dem dritten Platz nach dieser Saison und sind so direkt für die Quali von der Europa League qualifiziert. Also immerhin ein versöhnliches Ende hier im letzten Heimspiel im Stade Suisse für die Berner Young Boys. Sie schlagen Sion mit 3-0.
Der Marc André aus dem Berner Fußballstadion. Es ist auch fertig, Luzern gegen Thun. Thun hat auswärts gewonnen mit 1-0. Servette Basel 2-1, GC Zürich 0-1.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.